Plan auf Flux FM mit bei dir. 17 Uhr und 10 Minuten in der Morning Show am Nachmittag. Dominik Erhardt ist bei mir im Studio. Aus der Redaktion des Philosophie-Magazins hat er es zu Flux FM geschafft, denn das neue Philosophie-Magazin ist raus seit einigen Tagen. Das große Thema auch fürs Dossier, diesmal die Frage, wofür es sich zu leben lohnt. Wobei das gar keine Frage ist, fällt mir gerade auf.
Das ist keine Frage, nee, aber da gibt es viele Positionen dazu.
Ja, ja. Man kann es im Prinzip auch mit in eine Frage umformulieren. Dieses Titelthema, das uns beschäftigen wird in den nächsten Minuten. Schönen guten Tag, schön, dass du es geschafft hast, Dominik.
Hallo, ich freue mich.
Wie geht's dir? Alles gut soweit?
Ja, absolut.
Sehr gut. Bevor wir uns auf das Dossier-Thema konzentrieren, lass uns ruhig nochmal sprechen über ein Interview, das ihr führtet mit Charles Taylor. Er ist Professor für Philosophie an der McGill University in Montreal in Kanada und am Institut für die Wissenschaft vom Menschen in Wien.
Ja.
Er ist ein Vertreter des Kommunitarismus. Darüber werden wir sprechen, über das Interview und auch über seine Ansichten. Er vertritt im Interview zum Beispiel die Ansicht, dass ein Green Deal notwendig sei, dass eine Neuausrichtung von Wirtschaft im Sinne des Klimaschutzes stattfinden muss. Wie seid ihr auf ihn gekommen zunächst mal? Warum ist er eine der zentralen und wichtigsten Positionen in diesem neuen Heft?
Ja, genau. Also das Interview hat unser leitender Redakteur geführt, der Nils Marquardt. Mhm. Und der kam darauf, weil er den Kommunitarismus einfach als eine sehr spannende philosophische Strömung empfindet, in dem es einfach darum geht, dass man versucht, eine Gesellschaft so zu bauen, dass alle teilhaben und dass alle auch wirklich inkludiert sind. Mhm. Und Charles Taylor spricht im Interview zum Beispiel eben über den Heimatbegriff und sagt, der Heimatbegriff ist eigentlich einer, den wir multikulturell aufladen sollten. Das heißt, wir nehmen nicht irgendwie einen Kern an und alle, die dazukommen, die stößen da an irgendwelche Wände und kommen da nicht so richtig rein, sondern Leute, die in einem Land leben und die zu der Gesellschaft gehören, die sollten da inkludiert werden.
Ja.
Also wirklich die Communitas, ne, also die Gemeinschaft, das ist, wie man eine Gesellschaft definieren sollte.
Ja. Und eine Gesellschaft, die auch nach vorne bringt, beziehungsweise die Schritte nach vorne gehen kann. Als Beispiel wird ja hier quasi die indische Community in Montreal auch angeführt, wo er sagt, da sind Leute angekommen aus Indien, die quasi in Zwangsehen steckten und hier Kinder bekamen. Und das mit den Zwangsehen hat sofort aufgehört. Ja. Und die Möglichkeit, dass die Kinder sich eben weiterentwickeln können in Kanada, führt dazu, dass diese neuen Bürger Kanadas zu den stolzesten Bürgern Kanadas gehören und richtige Patrioten werden.
Genau, genau. Was Charles Taylor nämlich sagt, ist, was Leute wollen, die zum Beispiel nach Europa oder auch nach Kanada kommen, sind eigentlich zwei Dinge. Zum einen ist das die Freiheit und zum anderen ist das die Bildung.
Mhm.
Und was du gerade beschrieben hast, Leute kommen nach Kanada und merken, dass ihre Kinder natürlich ganz andere Freiheiten haben als vielleicht aus den Ländern, aus denen sie kommen und dass sie andere Bildung genießen.
Ja.
Und wenn das funktioniert und wenn die Gesellschaft, und da kommen wir wieder auf die Communitas zurück, wenn sie diese Leute inkludiert, wenn sie sie reinnimmt, wenn sie ihre Anliegen ernst nimmt, dann kann es passieren, dass eben da ein Zusammenwachsen stattfindet und dass sich die Leute, die kommen, nicht zurückgestoßen fühlen und nicht das Gefühl haben, ich gehöre nicht dazu, sondern ich kann ein Teil sein, ich kann effizient mitwirken und effizient mitgestalten.
Ja, und er führt das halt an, auch als Argument gegen die Leute, die sagen, eine Gesellschaft muss quasi ein geschlossener Raum sein, damit sie funktioniert. Er sagt, nein, die Gesellschaft kann offen bleiben oder muss sogar offen bleiben, um sich weiterzuentwickeln. Und Einflüsse von außen tun dem Ganzen eigentlich nur gut. Was ich ganz schön finde, ist dieses Felt Citizen Efficiency hätte ich besser gekonnt. Das heißt im Prinzip auch fast das Gleiche.
Genau, es ist ganz ähnlich. Er sagt, wenn Leute das Gefühl haben, sie können Gesellschaft mitbestimmen, sie können mitgestalten, wie die Gesellschaft aussieht. Und da sagt er eben auch, wenn das eine Gesellschaft nicht schafft oder auch wenn das die Politik nicht bereithalten kann, dann wenden sich Leute von der Politik ab und wählen eben tendenziell extremer. Also das heißt, die Efficacy, also diese Effizienz, die man spürt in der Gesellschaft, die kann zum Beispiel nach Charles Taylor auch gestärkt oder mehr produziert werden, indem man kleine Vereine macht. Mhm. Indem man sieht, okay, das ist mein Nachbar, mit dem kann ich einen Verein gründen oder da können wir dafür sorgen, dass der Park schöner aussieht. Also ganz kleine gemeinschaftliche Projekte können dazu führen, dass auch große politische Fragen besser beantwortet werden.
Ja, und da kommt, glaube ich, auch dieses Wörtchen Feld her. Denn mit der Nachbarschaftsinitiative veränderst du nicht die Welt, aber du hast einfach das Gefühl, teilzuhaben und vielleicht auch eine kleine Veränderung zu bewirken, die ja dann unter Umständen mit ein bisschen Glück auch größere Effekte und Wirkungskreise hat.
Ja, absolut. Und dieses Feld ist auch ganz wichtig, weil ich denke, wir kennen das alle, wenn wir das Gefühl haben, effizient an irgendwas mitwirken zu können und wir das Gefühl haben, dass unsere Taten Staaten irgendwas tun, dann gehen wir natürlich auch ganz anders in die Welt. Und er würde sagen, wenn das beim in einem Staat nicht so ist, dann gibt es Rechtsradikalismus und dann gibt es bestimmte Strömungen, die andere Leute ausschließen.
Ja, und die Beobachtung kann man ja quasi wissenschaftlich nachprüfen, indem man die Leute mal fragt in Brandenburg, die sich also jetzt beispielsweise in Brandenburg, aber auch in einigen westdeutschen Ländern oder in Sachsen oder so, dass wenn man da Leute fragt, was ist denn dein Problem jetzt gerade, warum ist unter Umständen in deinem Kopf jetzt die Idee entstanden, dass man die AfD wählen kann, um voranzukommen, dann ist ja ganz oft die Antwort, ja, weil ich mich abgehängt fühle und weil ich nicht fühle, dass ich hier teilhabe an dieser Gesellschaft. Und da geht es auch eigentlich nur um Gefühl, denn das Wahlrecht besteht nach wie vor und die Möglichkeit auch in einem nachbarschaftlichen Zusammenhang was zu tun, ist ja auch da, aber es ist dieses Gefühl.
Absolut, absolut. Und das, also wie du sagst, das Gefühl ist total wichtig, weil es geht ja auch hier im Interview mit Charles Taylor auch darum, wie es ist mit der AfD. Und man weiß ja mittlerweile, dass es eben nicht so ist, dass die Leute, die prekär arbeiten oder irgendwie arm sind, die AfD wählen, sondern es gibt auch Leute, die wirklich nur das Gefühl dieses Abgehängten haben, aber trotzdem monetär und irgendwie finanziell sehr gut dastehen. Mhm. Also das Gefühl ist wichtig.
Ein sehr interessantes Interview, das ich zur Lektüre empfehle. Charles Taylor wird befragt im neuesten Philosophie-Magazin, das just erschienen ist. Die Dezember-Januar-Ausgabe beschäftigt sich mit der Fragestellung, wofür es sich zu leben lohnt. Und über das Dossier und über verschiedene Positionen, auch klassische Positionen zu dieser Frage, die keine Frage ist, sprechen wir gleich noch weiter. Zwischendurch Black Sea Dahu mit White Creatures. Black Sea Dahu auf Flux FM mit White Creatures. Bei mir im Studio immer noch Dominik Erhardt vom Philosophie-Magazin. Wir haben schon ein bisschen gesprochen über das wirklich interessante Interview mit Charles Taylor, dem Philosophie-Professor, der in Montreal lehrt und in Wien. Das Dossier beschäftigt sich mit der Frage, wofür es sich zu leben lohnt in dieser Ausgabe des Philosophie-Magazins. Und da, und das finde ich wieder toll an der Philosophie, wird deutlich im Heft, dass es einfach zu wichtigen Fragen des Lebens in der Philosophie konträre Positionen gibt. Es geht hier gleich los, das finde ich wirklich schön, mit der Frage, ist es gut, geboren zu sein? Das ist ja schon mal vielleicht ein guter Einstieg in das Themenfeld, wofür es sich zu leben lohnt. Ja. Und da gibt es die Position von Hannah Arendt, die wir alle kennen, und Emile Cioran,
ja, das ist ein Franzose.
Hannah Arendt ist Fan der Natalität, der Gebürtlichkeit, einen Begriff, den ich auch heute erst gelernt habe, und sagt, dass das wirklich dieses Neuanfang einer Geburt ist eins der wenigen Wunder, das als solches bezeichnet werden darf.
Ja, genau.
Emile M. Cioran sagt, das Leben ist eine Zumutung und die Möglichkeit des Selbstmords existiert nicht, weil das ist schon viel zu spät, man ist ja schon geboren.
Genau, genau. Also wir haben uns überlegt, wie kriegen wir dieses natürlich sehr große Thema auf eine verdaubare Größe runter, und wir haben historische Pro und Contra gegenübergestellt. Ja. Und du hast angesprochen, also die Frage, ist es gut, geboren zu sein? Und Hannah Arendt würde eben sagen, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Weil das Anfangen, das Handeln, also wenn ich selber etwas tue, das ist praktisch ein riesengroßes Wunder, und die Möglichkeit, dass ich überhaupt irgendwas anfangen kann, ist natürlich meine Geburt und ist der Anfang des Lebens an sich. Und die ist eine große Befürworterin des Lebens und eben dieser Anfänge, die uns zu Dingen ermöglichen. Und Emile Cioran, wie du schon gesagt hast, der hat eine andere Ansicht. Der sagt, das ganze Leid geht eigentlich los mit meiner Geburt.
Ja.
Weil mich hat niemand gefragt, ob ich geboren werden wollte, und mich jetzt dann selbst aus dem Leben zu nehmen, ist irgendwie auch Käse. Also das ist der Grundfehler des ganzen Lebens ist der Anfang des Lebens. So.
Ja.
Wir haben dann auch noch andere historische Pro und Contra, und wir haben eben auch überlegt, wie kriegen wir die Frage, weil sie natürlich sehr aktuell ist, ins Jetzt.
Ja.
Und haben da verschiedene Denkerinnen und Denker befragt.
Ja.
12 an der Zahl. Und da fand ich es auch sehr spannend, weil auch hier sieht man, wie viele Antworten es auf diese Frage oder auf dieses Thema gibt.
Ja.
Genau, und also den ersten, den wir gefragt haben, war Robert Pfaller, der sagt, ja, also es gibt zum einen das Leben natürlich, dass es wert ist, gelebt zu werden, und aber das Überleben. Und das Leben ist aber dann wert, gelebt zu werden, wenn es nicht nur ums Überleben geht.
Mhm.
Also wenn ich einen Überschuss habe, wenn ich auch mich selbst und auch Dinge verschwenden kann. Das ist eine Position, die man haben kann, die man kritisieren kann. Aber wir haben das natürlich eingebettet in noch viele verschiedene andere Positionen. Zum Beispiel, was ich auch toll fand, war die Position von Bini Adamczak, die gesagt hat, also die Frage nach dem Lohn des Lebens, die ist erstmal ganz falsch gestellt, weil das Leben, das muss sich nicht rentieren, so, sondern es geht einfach darum, und da kommen wir vielleicht nochmal zu einer anderen Position, nämlich der von Miriam Meckel, die sagt, wir können das Leben nicht planen. es ist immer ein großes Geworfensein. Es ist immer ein großes, was Schicksalhaftes, auf das wir uns zubewegen. Und das ist aber gar nicht schlimm, weil genau in dieser Unplanbarkeit und in diesen Zwischenräumen von Dinge passieren und Dinge kann ich nicht vorhersehen, wie sie passieren, da steckt praktisch der Lohn dieses Lebens.
Ja.
Und also
Interessant fand ich auch, dass man das hier quasi im Heft auch irgendwann die Theorie geäußert wird, dass man sich Sisyphos, der ja eigentlich ein ganz schönes Bild ist, für die vielleicht Unsinnigkeit des Lebens, für die Sinnlosigkeit der Existenz, weil er immer wieder den Stein in den Berg hochrollt und immer wieder weiß er, er wird wieder runterrollen, er muss von vorne beginnen. Aber hier wird auch nochmal der Gedanke formuliert, Sisyphos muss man sich als glücklichen Menschen vorstellen, denn dieses Stein hochrollen muss man nur aus einer anderen Perspektive betrachten und schon macht das Sinnlose vielleicht doch Sinn?
Ja, genau. Also die Idee, dass man sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen kann, tatsächlich, der kommt von Camus, das ist ein französischer Philosoph, den wir auch auf dem Cover haben.
Ja, der Pogo-Tanz auf dem Cover.
Genau, der einen Luftsprung macht, der Pogo-Tanz auf dem Cover. Und der sagt, wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen, weil er einfach sich diesem Schicksal ergeben hat. Er ist die Perfektion des absurden Menschen.
Ja.
Also er weiß einfach, das ist meine Aufgabe und wenn man vollkommen in dieser Aufgabe aufgeht, die einem gegeben ist, dann nimmt man die Absurdität des Lebens an und dann ist man unter Umständen eben ein glücklicher Mensch.
Ja.
Und das ist natürlich erstmal sehr kontraintuitiv oder das ist, was man nicht denken würde, weil den ganzen Tag oder in die Ewigkeit ja eigentlich diesen Stein den Berg hochrollen, klingt jetzt erstmal nicht wie etwas, was man gerne tun würde.
Ja.
Aber Camus sagt, nee, genau daran, weil er sich diesem Absurden hingibt, ist er ein glücklicher Mensch.
Und du hast wie die Adam Chuck vorhin schon nochmal erwähnt, und das finde ich auch ganz schön, dass sie als Einzige quasi feststellt, die Frage kann mir doch gar nicht gestellt werden, denn ich lebe ja quasi bereits. Also wer sagt, dass sich das Leben überhaupt lohnt, ist ja eine Frage, die müsste man im Prinzip Zombies stellen oder Leuten, die schon tot gewesen sind. Oder
die da schon einen fertigen Blick auf das Leben haben.
Ja, genau,
die
auch einen Erfahrungswert quasi zu haben. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ja. Und auch hier wieder interessant, dass es eben die verschiedensten und auch konträren Positionen gibt und die aber auch philosophisch begründbar hier nachzulesen sind.
Jeweils philosophisch begründbar. Und wir haben natürlich auch versucht, das in eine gewisse Systematik zu packen.
Mhm.
Also wie sieht das aus? Wofür lohnt es sich zu leben? Und da hat auch unser leitender Redakteur den Eingangsessay geschrieben und gesagt, man kann das eigentlich relativ gut mit Søren Kierkegaard machen. Das ist ein dänischer Philosoph gewesen, der gesagt hat, es gibt eigentlich drei Stadien des menschlichen Lebens. Es gibt das ästhetische Stadium, das man praktisch so beschreiben könnte, es geht nur um die kurzen, um die kleinen Feuer der Lust. Ne? Also, keine Ahnung, den Abend durchtanzen oder Affären haben. Einfach so diese kleinen Sprengsel, auf die man irgendwie Lust hat. Und dann kann der Mensch sich aber weiterentwickeln in gewisser Weise in das ethische Stadium und sagen, da wird aus der Affäre die Ehe.
Mhm.
Also da nehme ich praktisch Verantwortung auf mich und ziehe genau daraus etwas Großes.
Ja.
Und dann das dritte Stadium, das ist bei Kierkegaard praktisch so die Erfüllung, das ist das religiöse Stadium.
Ja, bei Kierkegaard, klar.
Bei Kierkegaard, klar, ja genau.
Ja.
Aber dann, da sagt er eben, wir können nicht wissen, ob Gott wirklich existiert, aber genau dieser Sprung in den Glauben, das ist das Tolle. Und wenn man das auf das Leben überträgt, dann kann man da natürlich auch vielleicht Gewinn draus ziehen und sagen, ich weiß nicht, was kommt. Und ich weiß auch nicht, ob die Dinge eintreten, die ich mir so vorstelle, aber dass ich sie überhaupt annehme, das ist die Möglichkeit, dass alles komplett anders sein kann, als es jetzt ist.
Und was ich halt auch wieder toll finde an dieser Ausgabe ist, dass diese Frage sofort ausstrahlt ins Politische, weil ja zum Beispiel auch von Frau Adamczyk die Kritik kommt zu sagen, die Frage ist ja im Prinzip Turbokapitalismus pur, ja, warum soll sich das lohnen, warum muss ich das rentieren, muss da am Ende quasi die schwarze Null drunter stehen oder sogar ein Plus, das kann man ja auch so lesen, diese Frage, und das finde ich auch ganz schön, dass das Thema eben so ausstrahlt in die verschiedensten Genres, möchte ich es fast
absolut
nennen.
Absolut, ja, und ich würde dir vollkommen zustimmen, auch in das aktuelle Leben, ne? Weil man sich natürlich fragen kann, soll ich für mich jetzt leben oder soll ich zum Beispiel versuchen, nicht so viele Ressourcen zu verbrauchen und übernehme ich die Verantwortung für die kommenden Generationen?
Ja.
Also wofür lohnt es sich zu leben? Für das Leben, das kommt oder für meines, das ich jetzt lebe?
Ja, oder auch, dass man sagt, wie Karl Marx zum Beispiel wird ja auch zitiert, der sagt, das Leben macht dann Sinn, wenn man quasi sich einer großen Aufgabe widmet, die für alle Menschen zum Besseren führt.
Ja.
Und dann gibt es aber auch Leute, die den Hedonismus mitgeprägt haben, die sagen, also wenn jeder an sich selbst denkt, ist auch an alle gedacht.
Ja, genau. So ungefähr. Das ist auch in den historischen Pro und Contra, wo wir Max Stirner und Marx eben gegenübergestellt haben. Und Max Stirner ist halt, also ich bin mir selbst der Nächste und das ist auch total gut so, weil große Ideen und große Ideale, die ja verstellen nur mein eigenes Leben.
Ja.
Und Marx würde eben sagen, nee, es geht eigentlich um die Revolution, die wir ja mit gestalten können.
Ja, und wie gesagt, nochmal toll auch immer wieder, dass man es ja hier mit zu Ende gedachten Gedanken zu tun hat. Das heißt, alles, was man hier nachliest, ist quasi logisch nachvollziehbar. Auch wenn man mit der Position, die am Ende rauskommt, überhaupt nicht einverstanden ist, finde ich, ist die aktuelle Ausgabe des Philosophie-Magazins wieder eine tolle Grundlage, um zu diskutieren. Also ich glaube, dass man mit dieser Fragestellung und mit einer Gruppe von Leuten, die sich vielleicht diese Artikel nochmal als Inspirationsquelle durchgelesen haben, kann man sehr schöne, sehr lange Diskussionen führen.
Ja, wenn wir das geschafft haben, dann sind wir, glaube ich...
Ob es sich für diese Diskussionen zu leben lohnt, das ist dann die nächste Frage. An dieser Stelle sage ich aber erstmal vielen Dank, Dominik Erhardt, dass du das neue Philosophie-Magazin, die neueste Ausgabe, mitgebracht hast. Zwei Exemplare darf ich verlosen. Mach ich am besten per Mail, damit wir eure Adresse gleich wissen, die könnt ihr ja mit in die E-Mail schreiben, wir werden die Daten vertraulich behandeln. win@fluxfm.de ist die Adresse, Philosophie-Magazin sollte der Betreff lauten. Ihr könnt uns gerne auch in die Mail mit reinschreiben, warum oder was euer Leben lebenswert macht. Warum lohnt sich euer Leben? Das wäre vielleicht mal ganz interessant. Eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff Philosophie-Magazin, schreibt eure Adresse mit rein und gerne auch eure Gründe für ein gutes Leben oder eure Strategien für ein gutes Leben. Ja. Dominik, vielen Dank für deinen Besuch. Schöne Gerne. Grüße an die anderen Verrückten da.
Richtig aus.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, ciao.